Riechst du meine Chlorfahne?
Ja, du kommst frisch aus dem Freibad hier rein, auf einer Welle. Aus dem Spaßbad.
Ich habe bestimmt noch ein fremdes Pflaster am Fuß. Ja, ich habe es nicht geschafft zu duschen. Aber ich erzähle das auch nur, weil normalerweise belatsche ich dich ja nicht mit meinen privaten Exzessen.
Leider. Mit deinen privaten Exzemen hast du mich schon belatscht, aber nicht mit deinen Exzessen.
Genau, aber ich finde, dieses Thema ist in direkter Nachbarschaft zu unserem
heutigen Thema,
also das Thema Spaßbad. Ich finde nämlich, wenn man da so hingeht, in so ein Freizeitbad in der Nachbarschaft und man Gefahr läuft, dass einem aus jeder Ecke jemand hinterher ruft, hallo Steffi, wir sehen uns morgen wieder bei der Arbeit oder ne, sie kaufen nochmal Brötchen bei mir oder sowas. Das ist schon für jemanden, der ein bisschen schüchtern ist oder so mit seinem Körper jetzt nicht so hundertprozentig im Reinen, ist das schon eine Herausforderung.
Deshalb fahrt ihr zum Baden ja immer nach Wolfsburg.
Von weit weg, richtig. Mit unserem Wohnmobil, ja. Natürlich.
Das ist eine wochenfüllende Aufgabe.
Ich habe es ja hinter mich gebracht. Ich war ja da und das geht auch bei mir einigermaßen. Next Level wäre natürlich oben ohne im Bierkönig auf dem Tisch stehen und Macarena singen. Aber wer das hinkriegt, der hat es einfach geschafft. Der ist nicht mehr schüchtern oder der ist auf dem besten Wege zur Lebertransplantation.
Wobei ich unsicher bin, ob das ein erstrebenswertes Szenario ist, das zu können. Also Schüchternheit fängt ja schon viel weiter vorne an, wahrscheinlich weit vor Lapdance auf der Schinkenstraße oder FKK-Freibad mit dem Nachbarn. Ich zum Beispiel würde mich super gerne einfach mal trauen, im Restaurant nach Salz zu fragen.
Was ich auch nicht kann, ist fragen, ob ich vor darf. Also das finde ich beeindruckend. Hinter mir fragen immer Leute, ob
ich... Ich lasse alle vor.
Nee, ich nicht mehr. Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Siehst nicht mehr ein.
Ehrlich gesagt, da habe ich keinen... Weißt du, mit einer Flasche Bier und einer Packung Katzenfutter hat man es einfach nicht eilig. Also da bin ich wirklich durch. Aber ich persönlich habe damit auch meine Probleme.
Bei Ärzten anrufen kann ich auch nicht oder beim Friseur. Keine Ahnung warum, die verdienen ja sogar Geld mit mir, aber ich will denen wirklich keine Arbeit machen.
Ja, und ich denke dann immer so, guck mal, dann haben die da Zeit, da habe ich aber nicht Zeit. Und ja, dann muss ich sagen, oh, da habe ich leider keine Zeit. Aber ich richte es irgendwie ein und dann denke ich danach,
ich kündige meinen Job, ich komme rum.
Ja, gar nicht. Nur um denen keine Arbeit zu machen, um denen keine Zeit zu rauben, ich kann das verstehen. Aber ich merke schon, in Sachen Selbstbewusstsein und Mut ist bei uns Handlungsbedarf. Aber wir legen jetzt gemeinsam mit euch diverse Dinge ab. Unsicherheit, Schüchternheit, Zurückhaltung, Versagensängste brauchen wir alles nicht. Wir wollen Macher werden, Alpha-Tiere, Role Models.
Oder einfach nur im Restaurant nach Salz
so
fragen.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und mit Steffi Banowski.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für die ganz wichtigen, unbequemen, viel zu selten gestellten und manchmal auch ein bisschen peinlichen Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Schüchternheit. Wie springe ich über meinen eigenen Schatten? Und ich würde gerne mit dir über einen aktuellen Fall reden, der ist sehr belastet.
Oh.
Stichwort Smalltalk. Das ist ja auch sehr schwierig, wenn man ein bisschen schüchtern ist. Wir waren ja kürzlich gemeinsam bei einer Gartenparty.
Bei einer Gala, dachte ich, sagst du jetzt. Ja, bei einer Gartenparty war.
Mit wem warst du bei einer Gala?
Da möchte ich mit dir nicht drüber reden.
Ja, okay, also wir waren bei einer Gartenparty, es war ganz klein, es gab Bier und Wurst oder so. Ich war auch da sehr unbeholfen, sodass ich auf dem Fahrrad zurück überlegt habe, Mann, war das unangenehm? Oder
ja.
Ja, sie
ein bisschen... Hat man dir nicht angemerkt, okay.
Ja, okay. Ich hab so ein paar Fragen an dich, weil ich habe dich als sehr souverän wahrgenommen. Weil ich bin dann immer so, ja, wie viel Amüsement ist hier erlaubt? Geht das mehr so in Richtung El Arenal und Kegelbrüder oder ist es mehr so wie eine Konfirmation? Ne? Was nimmt man sich hier so raus und wie lernt man jemanden kennen und haben die überhaupt Bock oder stürzt sich einfach zwei Hugos und macht ein Ding oder so?
Also eher Elternabend oder Stripclub?
Genau, ich weiß es nicht so genau. Ich dachte vielleicht, wenn man so ein paar Gesetze festzurrt, so, fehlt ein Gesetzbuch. Wenn man sagt, das und das, so macht man das, dass du mir da helfen könntest.
Ich möchte es gerne versuchen.
Ich habe ein paar Fragen ausgearbeitet. Frage Nummer 1. Wenn ich ankomme, darf ich mich dann random zu einer Gruppe stellen? Oder muss ich die schon kennen? Oder wie ist die richtige Herangehensweise?
Also wenn es eine Party ist oder eine Veranstaltung, wo ich nicht so viele Leute kenne, würde ich mir als Gesprächsopfer eine Person suchen, die auch eher alleine steht. Weil ich glaube, bei Gruppen würde ich mich auch so fremdkörperig fühlen, würde denken, ach, ihr kennt euch schon alle, sorry, dass ich existiere. Aber wenn da jemand anderes am Käseigel steht und so ein bisschen auch genauso orientierungslos reinschaut wie ich selber, da kann man sich gut anzecken.
Okay, wann muss ich was sagen, wie viel muss ich sagen und wie lange anschweigen ist in Ordnung?
Anschweigen kann ich überhaupt nicht. Da habe ich so ein Entertainment-Syndrom, das ertrage ich nicht.
Ja.
Und das ist auch gefährlich, wenn man das nicht erträgt, weil dann neigt man dazu, richtig scheiße zu reden. Da weiß ich gar nichts. Ansonsten, der alte Begleiterhumor. Du hättest zum Beispiel auf der Veranstaltung ja jeden fragen können, woher kennst du denn den Gastgeber? Ich habe mal mit ihm geschlafen. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja egal. Aber man ist erstmal im Gespräch. Das kannst du dir mal merken.
Ich fürchte, da hätte ich noch ein paar Runden mit dem Fahrrad auf dem Rückweg drehen müssen, um das zu verarbeiten.
Vor allem, wenn der andere sagt, ach, ich auch. Und man denkt, oh.
Ja, also Humor, aber ich baller dann auch einen raus und das ist der Punkt, wo ich dann.
Nee, das ist deine Stärke, das nee, musst du ausspielen. Oh Gott, oh
Gott. Dann habe ich immer das Gefühl, vielleicht kennst du das auch, die halten mich jetzt aus, aber eigentlich würden die sich lieber mit jemand anderem unterhalten. Was mache ich denn dann, wenn ich das auch so merke? Wenn ich so merke, guck mal, die haben wirklich Bock, da hinten ist jemand richtig Interessantes und Nettes, die kennen alle.
Ich habe eine Idee. Ja. Habe ich aber selber noch nie gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich es ausprobieren möchte, aber ich habe eine Idee. Wenn man in so einer Gruppe steht und dann merkt, habe ich gedacht, die unterhalten sich mit mir, machen sie gar nicht. Ich störe
aber das
nur.
Gibt es doch, oder?
Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man entfernt sich ganz langsam rückwärts, wie von einem Tier, wie wir in der Tierfolge gelernt haben, ja. Rückwärts entfernen. Oder man gibt vor, dass man eine Aufgabe hätte und geht dann mit den Worten, so, ich war hier eigentlich als Fotograf engagiert. Und dann holt man das Handy raus und macht so random Bilder. Oder man holt sich ein Tablett und serviert Getränke. Ja. Und dann ist man ja im Service.
Hast du das schon mal gemacht?
Nein, das würde ich mir auch nie trauen. Aber ich finde die Idee witzig.
Es ist ja auch so, dass man merkt, die Leute haben überhaupt keinen Bock, sich mit einem zu unterhalten. Wäre ja auch noch die Möglichkeit.
Das stimmt aber überhaupt nicht, dass man sich mit denen.
Dass man denen so eine Rampe schafft, dass man selber dann zur Toilette geht. Wäre das vielleicht auch in Ordnung. Dass man sagt, ha, ich habe einen flotten Heinrich, ich muss mal wieder.
So. Das ist eine gute Idee, glaube ich.
Ja? Wenn ich selber woanders hingehen würde, weil ich denke, da hinten ist jemand, den ich wirklich interessant finde, kann man einfach gehen oder muss man dann was sagen?
Kann man dann nicht auch einfach Toilette vortäuschen und dann nicht wiederkommen?
Es geht viel über die Toilette.
Es geht viel über die Toilette. Mir fällt auch keine Ausweichmöglichkeit außer Toilette. Also ich hole mir nochmal ein neues Getränk, aber das schreit nach, soll ich dir eins mitbringen? Mhm. Oder dass der andere sagt, oh, ich habe mein Bier ist auch leer, bring eins mit. Man denkt sich immer, oh. Also Es läuft alles nur über die Toilette.
Okay, und letzte Frage, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt zu gehen? Weil egal, wann ich gehe, das mag um 18.30 Uhr sein oder auch um 3 Uhr nachts. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich entschuldigen.
Ich auch, aber ich verabschiede mich, ich will gar nicht sagen grundsätzlich, aber meistens nur vom Gastgeber. Ich mache gar nicht die große Runde, weil ich dann auch immer denke, kennst du dieses Gefühl, passt auch zum Thema Schüchternheit, wenn da so ganz viele Leute sind und man denkt jetzt, ich gehe jetzt, ich sag mal allen Bescheid. Und dann gehst du eine Runde und sagst, ich gehe, ich muss los, ich muss morgen früh raus. Dann habe ich immer das Gefühl, ich gebe mir selbst auch so eine Wichtigkeit. Die anderen denken wahrscheinlich, ich brauche dich hier überhaupt nicht zum Spaß haben. Nimm den nächsten Fünfer und hau ab. Deshalb, ich gehe eigentlich meist nur zur Gastgeberin oder zum Gastgeber, sage danke für den schönen Abend. Und alle anderen, alles Gute. Das gehe ich einfach.
Mein alter Freund Carlo von Tiedemann hatte eigens zu dieser Situation immer eine Packung Zigaretten und ein Zippo-Feuerzeug. Dieser hatte er vermutlich mehrere zu Hause und hat die immer mitgenommen und hat die dann irgendwo liegen lassen. Und dann die Leute dachten, er wäre noch da und ist dann ganz schnell abgehauen.
Das finde ich großartig.
So, müsst ihr euch nur noch das Rauchen angewöhnen.
Für mich
und ist relativ teuer. Ne?
Für
mit
mich
dem,
ist super.
Mit dem Zippo-Feuerzeug. Aber
weil das ist teuer. Das kann sich nur Carlo leisten.
Kann ich. Gut, vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen.
Super,
also
gerne. Ich bin mega
Experte. Ich merke, dass wir beide genauso unbeholfen sind. Du kannst nur besser vertuschen. Es geht heute um Schüchternheit, Anne. Also soll ich mal erst erzählen, wenn ich bitte.
Du hast ja heute den quasi wissenschaftlichen Part übernommen, ne? So halb wissenschaftlich. Ja.
Das stimmt. Wer in einer der letzten Folgen gut zugehört hat, weiß, dass es weit hergeholt ist und erkennt meinen Abischnitt. Aber trotzdem, ich habe mich rangewanzt und habe dem Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Michael Bohne nichts von meinem Abischnitt gesagt. Der coacht Musiker und Sportler und Manager, also die Auftrittsangst haben. Und dafür hat er Pep erfunden. Das ist keine Szenedroge. Vielleicht auch, aber die hat er nicht erfunden. Das ist so eine Art Klopftechnik, die dafür sorgt, dass man sich erstmal beruhigt, wenn einem vor lauter Lampenfieber
wie
die Sicherung Klopftechnik durch...
Klopfen.
Ja, nicht auf den Tisch, sondern auf dich draufklopfen.
Ah, okay.
Stay tuned. Dich habe ich schon mal mit dem
Teaser. Total gecatcht mit Pep. Also unsere erste Flexpertin heute ist eine Frau, bei der ihr jetzt vielleicht erstmal denkt, wo genau ist die bitte schüchtern, weil über 6 Millionen Menschen haben ihr lange Zeit regelmäßig bei der Arbeit zugeguckt. Im Prinzip sind ständig Kameras auf sie gerichtet. Wenn nicht das, dann wird sie fotografiert oder hat ein Mikro im Gesicht. Sie war Tagesschausprecherin, sie ist Fernsehmoderatorin und Podcasterin und Autorin und sie hat auch unseren Kanzler interviewt, mehrfach. Und sie ist auch unsere Ex-Kollegin und gute Freundin. Es geht um Linda Zervakis. Die ist ja nun aber auch nicht auf dem roten Teppich aufgewachsen oder hat als Kind schon zur besten Sendezeit Nachrichten präsentiert, sondern eher im Gegenteil. Linda ist als Tochter griechischer Gastarbeiter in Hamburg-Harburg aufgewachsen. Das ist auch ein steiles Pflaster mitunter, Harburg.
Ich kann den Mund gerade nicht aufmachen, weil jetzt kommt der Cola-Rülpser, auf den ich schon so lange warte.
Ja, Steffi wollte... Jetzt gehst du weg. Vorhin. Nö, ja, aber ich erzähle es trotzdem. Bevor die Mikros an waren, wollte sie noch ins Mikro rülpsen, damit wir in der Podcaster-Welt ankommen, weil unsere Erfahrung ist, dass in vielen Podcasts sehr viel gegessen und gerülpst wird. Dann hat es aber nicht geklappt. Dann ahnte sie schon, der Rülpser wird in der Sendung kommen. Jetzt kommt er und sie verlässt das Studio. Es tut mir leid, dass ihr auf diesen Ohrenschmaus verzichten musstet.
Nee, er bläht sich immer noch auf. Das wird ein ganz großes Ding.
Da würde ich an eurer Stelle bis zum Schluss der Folge dranbleiben. Das lohnt sich, ist ein Grower. Also, Linda ist in Hamburg-Harburg aufgewachsen, hat da im elterlichen Kiosk ausgeholfen und war zu Schulzeiten ja eher die mit den dünnen Ärmchen und den buschigen Augenbrauen. Die hat als Kind jetzt auch nicht hier geschrien, wenn es darum ging, wer im Schultheater die Hauptrolle spielt. Also irgendein Wandel muss es da ja gegeben haben. Und deshalb dachten wir, da kann man sich Tipps holen. So ein bisschen Zervakification könnte uns allen nicht schaden. Wie schüchtern sie als Kind zumindest war, das kann man bei dieser Geschichte, die sie uns erzählt hat, ganz gut raushören.
Als ich 8 war, gab es einen Film, den das ZDF, da konnte man das sehr gut nachsehen, dass ich sehr schüchtern bin. Das ZDF hat bei uns gedreht. Die Sendung hieß Feste feiern mit ausländischen Mitbürgern. Wirklich, das war der Originaltitel. Und wir sollten der deutschen Bevölkerung mit diesem Beitrag zeigen, wie man griechisch Ostern feiert. So, und ich sah aus mit, ich glaube, da war ich 7, wie Mireille Mathieu. Ich hatte original den Haarschnitt so und habe mich selber kaum erkannt. Ich habe diese Aufnahmen vor, weiß ich nicht, 5 Jahren wieder zu Gesicht bekommen, als ich mal bei Lanz eingeladen war, weil die sich diese Aufnahmen besorgt haben. Und ich habe mich so erschrocken, weil ich mich halt hinter meiner Mireille Mathieu-Gardine versteckt habe. Also eigentlich sah man nur die Nase und den Mund, weil ich versucht habe, mich mit den Augen unter dem Pony zu verstecken, weil ich mich so geschämt habe. Und so war es auch immer die ganze Schulzeit. Also ich hatte sehr oft Schamgefühl und war dadurch auch schüchtern.
Wir haben es übrigens auftreiben können, da sagt das ZDF-Feature Feste feiern mit ausländischen Mitbürgern. Wir hören mal kurz rein.
Wenn ich mit Mutter und meinen Geschwistern die Ostereier kaufen gehe, haben meine Schulfreunde ihre längst aufgegessen.
Ungefähr 50, aber alle weiße, nichts Farbe.
Was für ein Fest haben Sie denn?
Ostern.
Aha.
Griechische Ostern zwischen Peter und Peinlichkeit.
Feste feiern mit ausländischen Mitbürgern. Da kommt man heute ins Twitter-Gefängnis. Ja. Hinter Twitter.
Ja, hinter Twitter. Also wie gesagt, damals hat sich jetzt noch nicht angekündigt, dass Linda mal Covergirl und Fernsehstar wird. Das hatte laut Linda auch wirklich viel damit zu tun, wie sie und ihre Geschwister als Gastarbeiterkinder so aufgewachsen sind.
Diese Unselbstständigkeit, die sie selber hatten, weil sie sich immer wieder fremd fühlten in diesem Land, wurde an uns weitergegeben mit... Sei gut in der Schule, fall nicht auf, zieh dich ordentlich an, schreib gute Noten. Also das hat quasi, in unserer Familie selber ist dieser Druck entstanden, dass ich mich halt bestimmte Sachen wahrscheinlich gar nicht getraut habe, weil ich meine Eltern nicht enttäuschen wollte.
Das Gefühl hat sie, sagen wir mal, potenziert, aber ich würde auch sagen, nicht exklusiv, weil ich komme auch aus so einem Arbeiterhaushalt, wo das immer wichtig war, dass man sich zurückhält und dass man Leistung bringt.
Und anpasst.
Sonst mag einen keiner, sonst hat man keinen Wert in der Gesellschaft. Das kenne ich wohl auch.
Ich glaube, das ist für viele der Grundstein von Schüchternheit vielleicht, wenn die Eltern da so ein Auge drauf hatten. Also sie ist auf jeden Fall eine von uns, Steffi, was Unsicherheit und Zurückhaltung betrifft, nur mit dickeren, glänzenderen Haaren.
Oh ja.
Ja, das ist ihr Vorteil. Aber sie kennt dieses Gefühl, das viele von uns kennen. Man vergleicht sich mit anderen und in diesem Vergleich ist man ja in 99,9% ist man der Verlierer.
Ja, weil ich natürlich immer dachte so, boah, da sind einfach coole Mädchen in meiner Klasse. Die sehen schon mal cool aus, die haben halt andere Klamotten an und hatten halt immer quasi so einen Schwarm um sich herum, ich war jetzt auch kein absoluter Außenseiter, aber irgendwie habe ich die immer bewundert und fand habe immer dazu tendiert, andere besser zu finden als mich. Also das ist tatsächlich manchmal noch bis heute so, dass man denkt so, naja, aber eigentlich ist die ja viel toller, warum nehmen die denn nicht die? So, und dann muss ich mich wieder schütteln und selber irgendwie rütteln und sagen so, nee, jetzt bleib mal ganz entspannt, Herr Wakis, und geht weiter.
Das Hochstapler-Syndrom, ne? Ist es ja, das hat doch Ellie Goulding auch.
Dass man denkt, irgendwann fliegt man auf und dann merken alle, was für ein Vollpfosten man ist.
Und dass man so den Erfolg, den man hat oder die Position, die man hat, überhaupt nicht verdient hat. Und dann merken alle, dass man nichts kann. Also in meinem Umfeld habe ich einige, meist männliche Kollegen, die so Coaching und so Dozentensachen machen, ne? So im Bereich irgendwie Moderation oder Podcast, Radio, was weiß ich, was anderen Menschen erzählen, wie man das macht. Und irgendwann hat mich man mal gefragt, ob ich das nicht auch mal machen will. Und ich dachte so, um Gottes Willen, ich kriege es doch selber gar nicht richtig hin. Wie soll ich denn jemand anderem erzählen, wie man das macht? Und da hatte ich so ein bisschen dieses, also klar habe ich das gelernt und dann könnte ich das sicherlich auch anderen beibringen. Aber das sind so Momente, wo ich denke, nee, dann merken die, dass ich es eigentlich doch gar nicht kann.
Aber ist das nicht ein typisch weibliche Herangehensweise? Es gibt auch Untersuchungen dazu, dass wenn es eine Anzeige gibt für einen Job, dass sich Männer darauf bewerben, auch wenn sie deutlich unterqualifiziert sind.
Und Frauen
sind.
Nicht, obwohl sie überqualifiziert
sind. Und Frauen, obwohl sie da allen Ansprüchen genügen oder fast allen, sich das überhaupt nicht zutrauen. Und das ist doch auch unser Problem, wenn wir Flexpertinnen suchen, dann sagen die halt häufig, ach ja, weiß ich gar nicht so genau, ob ich dazu was sagen kann.
Die Weibe, genau. Mhm.
Flexperten sagen aber immer,
Was ist es?
Mach ich.
Genau. Wann treffen wir uns? Ja. Auf jeden Fall dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe und du auch, das kennt Linda auch.
Genau, das sagt ja Klaas-Häufer Umlauf auch, dass ganz oft dieses Gefühl kommt so und spätestens morgen fällt auf, ich kann wirklich nichts. So. Und dann gebe ich es zu, aber vorher nicht.
Der Lache muss man Raum geben.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich gerade mit der Genderkeule gekommen und da kommt Klaas-Häufer Umlauf und macht es mir kaputt. Naja gut, aber er ist Ausnahmen bestätigen die Regeln. Das gilt ja für vieles hier.
Also dieses dünne, kleine, schüchterne griechische Mädchen hat inzwischen eine eigene ProSieben-Show, 120.000 Follower bei Instagram und Menschen fragen sie auf der Straße nach Selfies und Autogrammen. Wir sind ja auch privat mit ihr verbandelt und da guckt wirklich, also fast jeder, wenn man mit Linda eine Straße runtergeht. Ich weiß gar nicht, ob sie das so merkt, aber ich merke das und dann hört man auch dieses, ist das nicht Linda Zagapakis? Und dann weiß ich natürlich, ich werde wohl nicht gemeint sein. Und wenn ich mir so vorstelle, auf einmal machst du Tagesschau 20 Uhr und weißt, 6 Millionen Leute gucken dir auf den Mund. Das finde ich ja schlimm. Das verunsichert mich so doll. Das macht mich so schüchtern, wenn Leute mir auf den Mund gucken.
Dazu musst du dich dann aktiv entschieden haben. Also sie weiß das ja.
Vor die Kamera zu gehen. Aber trotzdem, dann wirst du geschminkt und dann schießt man dich in so einen Hosenanzug und stellt dich vor die Kamera und sagt so, jetzt bitte möglichst nicht versprechen und los geht's. Wie legt man da dieses Gefühl von, ich kann doch eigentlich gar nichts, was andere nicht auch könnten, wie legt man das ab?
Ich glaube, am Ende war es tatsächlich Humor. Also der Humor ist in unserer Familie ganz gut verbreitet. Irgendwann erkennst du ja so, dass du durch Sprüche oder Handlungen irgendwie doch auch in den Mittelpunkt gerätst, weil deine Mitschüler und Mitschülerinnen dich lustig finden. Und dadurch habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich kann das eine, was ich nicht habe, dadurch ganz gut ausgleichen und muss mich dafür aber gar nicht anstrengen, weil das ist irgendwie in mir so. Es ist quasi so ein Handreichen an die andere Seite und entweder versteht er oder mag er den Humor oder lässt es halt sein. Aber ganz oft ist es quasi wie so ein kleines, wie so ein Bindeglied, wie so ein kleines Floß, was zwischen beiden Seiten hin und her schwimmt. Und das ist irgendwie, das hat mir tatsächlich geholfen.
Ich kompensiere ja auch viel mit Humor und Laberei, aber ich weiß nicht, ob es immer funktioniert. Ich glaube, der Schuss kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Ich erzähle mal was von meinem ersten Volontariat. Also, ich hatte ein Bewerbungsgespräch zum Volontariat und es gab eigentlich keinen ernstzunehmenden Konkurrenten.
Okay, und schon mal gut.
Dann bin ich vor lauter Schüchternheit aber übers Ziel hinausgeschossen. Also ich war so dermaßen übervorbereitet und habe alle 2 Meter einen Gag gedroppt. Und danach habe ich nur noch in tote Augen geguckt. Und ich glaube, die Herren, Damen, Gesellschafter hätten das Volontariat lieber auf dem Sommerfest der Fleischerei-Innung
am Glücksrad verlost,
als der armen Irren das zu geben. Also es funktioniert nicht immer. Also ich bin über meinen Schatten gesprungen, Punkt für mich. aber hinten raus hat es nicht so gut funktioniert.
Vor allem finde ich auch, also für mich gibt es auch eine Größenordnung, wo es aufhört. Ne? Also mir hat Humor so beim Dating immer so geholfen, wenn man mal ein Date hatte oder wenn man Schwiegereltern kennenlernt oder so. Da kann ich dann einen Spruch machen und dann kann ich meine Unsicherheit irgendwie überspielen. Aber wenn ich Zerwakis und Oppenhövel bei ProSieben moderiere, da weiß ich nicht, ob mir das reichen würde zu wissen, wenn ihr was daneben geht, mache ich starken Gag. Dann nimmt es mir keiner übel. Das, ja, das wird es nicht mehr ausgleichen bei mir.
Ja, vielleicht in der Nachbearbeitung, wenn es nicht so gut gelaufen ist.
Linda hat natürlich trotzdem Lampenfieber, auch wenn sie mit Humor einige Unsicherheit vielleicht retten oder drüber hinwegtäuschen kann. Steht jetzt auch nicht hinter der Bühne und jazzt sich da hoch, indem sie sagt, bin ich was geil. Die Leute flippen hier gleich aus, wenn ich auf die Bühne komme, egal was ich mache. Vor großen Sendungen zum Beispiel, wenn sie Zoll moderiert, Zerwakis und Oppenhövel, dann sieht es bei ihr so aus.
Eine Viertelstunde vorher kommen. Warum bin ich heute nochmal hier? Was war nochmal das Thema? Also so auf einmal wie so ein löchriger Käse und die Löcher werden immer größer. Dann muss ich nochmal auf die Karten schauen und denken, so jetzt konzentrier dich. Und dann ist es, gibt es eine Atemübung. Länger ausatmen als einatmen. Das hilft bei mir, mich beruhigt das. Ich kriege dann irgendwie einen ruhigeren Puls. Und das hilft mir, mich wieder in Balance zu bringen.
Ich finde ja, Atmung war ja früher einfach was so zur Grundausstattung eines jeden Körpers gehört hat. Und inzwischen ist da ein Riesending draus geworden. Es gibt ja richtig so Holistic Breathwork Kurse, da zahlst du richtig Geld, um atmen zu lernen. Und beim Yoga ist es auch so wichtig und so. Und ich glaube, bei einer Geburt, da hast du mehr Erfahrung, ist Atmen auch so wichtig. Ich denke immer, da ist ja nur Atmen. Aber ich bezweifle, dass mir das helfen würde. Aber 4-7-8 Atmung funktioniert wie folgt. Also Linda macht das ja auch. Wir gehen es einmal durch. 4 Sekunden lang durch die Nase einatmen. Für mich als Raucher schon ein Abenteuer, ne? Aber dann 7 Sekunden anhalten. Und dann wäre bei mir schon Kollaps. Und dann 8 Sekunden ausatmen. Wer das kann, kann auch Marathon laufen. Also 4-7-8 hat Linda schon den Arsch gerettet. Und was bei TV-Shows und Kanzlerduell hilft, das wird uns ja wohl auch irgendwie vor einer Gehaltsverhandlung helfen
können. Meine Familie wird so eingeschläfert. Das ist jetzt kein Witz. Also wenn Kinder Schlafprobleme haben.
Eingeschläfert habe ich gerade.
Oh Gott, ja, die wird so eingeschläfert.
Wen schläfert ihr denn ein?
Die wird am nächsten Tag auch wieder aufgeschläfert. Aber erstmal wird die eingeschläfert. Mit dieser Atemtechnik.
In deiner Familie?
Ja, in meiner Familie. Ich kann damit gar nichts anfangen. Für mich ist es eine Katastrophe. Ich habe einmal Yoga gemacht. Das war auch mit so...
Da bist du viel zu unruhig
für. Mit so Singen am Anfang. Und da war ich hochschwanger. Viele Geschichten ranken sich um diese Zeit.
Um diese Schwangerschaften, ne? Da hast du viel erlebt.
Ja, habe ich viel ausprobiert. Da habe ich einfach mal das Leben auf mich wirken lassen. Und das habe ich auf mich wirken lassen, da musste man auch atmen.
Du bist die Letzte, die ich mir beim Yoga vorstelle. Ja. Wirklich
hätte ich mir auch vorher sagen können. Mhm. Weil ich stelle dann auch fest, dass ich die Letzte bin, die ich mir selber hier vorstellen kann. Und bin dann in der Stunde, habe ich meine Stulpen genommen und bin heimlich wieder rückwärts raus.
Mit der Stulpen?
Mit der Stulpen. Konnte ich auch nicht wiederkommen, leider. Das war schade.
Nee, das ist auch nichts für dich, Schätzelein. Dich muss man 4-mal um die Außenalster jagen. Dann hat man dich kaputt gespielt. Dann kann man dich ablegen. Also, wenn Linda dieses ganze Promi All Eyes on Me Fernsehding zu viel wird und selbst 4-7-8 Atmung nichts mehr hilft, dann lenkt sie sich übrigens so ab.
Mit so viel Alltag wie möglich. So viel Drogeriemärkte wie möglich besuchen. So viele Supermärkte wie möglich besuchen. Und das durch so Alltagstrott. Einfach wie so eine Walze, das wird dann wie so eine Dampfwalze und dann wird es irgendwann weggewalzt. Und dann ist man wieder mit seinen Alltagsproblemen beschäftigt und dann verfliegt das so langsam.
Ich glaube, wenn ich Linda Zerwakis wäre, würde mich schon ein Apothekenbesuch an den Rande der Schüchternheitsverzweiflung bringen, weil wenn ich ein Durchfallmedikament kaufe oder ich habe einen Intimpilz, so, dann gehe ich da rein, mich kennt keiner, der Apotheker, die Apothekerin denkt, Mensch, Diarrhö, das arme Mädchen, und dann gehe ich. Aber wenn du Linda Zerwakis bist oder wer auch immer, dann gehen die nach Hause und sagen, die Zerwakis hat's mit dem Magen. Da wäre ich könnte nirgendwo mehr hingehen, wenn ich prominent wäre.
Aber ein Hoch auf die Maskenpflicht. Also, das gibt's ja gerade nicht, aber zumindest wird man nicht komisch angeguckt, wenn man sich einen Schal vors Gesicht bindet.
Ich trage die weiter. Wenn man schüchtern ist und Linda fragen würde, was kann ich denn tun, wie kannst du mir helfen, dann würde sie übrigens das hier machen?
Puh, dann würde ich erstmal genauer vielleicht analysieren, erstmal so, warum, also um darauf zu kommen. Und dann würde ich mir die guten Sachen dieses Menschen rauspicken, wo offensichtlich ist, dass der das gut kann. Oder ich stelle was fest, was der vielleicht besonders gut kann und ich kann das halt gar nicht und sage dann, guck mal, das kannst du, das kann ich halt gar nicht. Also warum schämst du dich? Weißt du, so sozusagen die schönen Sachen erstmal rausfiltern und zum Erscheinen bringen, damit derjenige vielleicht daran auch ein bisschen mehr glaubt und dadurch vielleicht so seine Schüchternheit oder seine Ängste verliert.
Sie ist ja jetzt nicht vom Fach, sie ist ja keine Schüchternheit. Expertin an sich.
Flexpertin.
Ah ja, gut.
Du lässt nach.
Aber ich kann schon mal sagen, dass das Hand und Fuß hat, was sie da sagt. Weil ich habe ja mit einem Wissenschaftler gesprochen.
Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall wirklich höchsten Respekt vor Linda und ich würde auch nicht tauschen wollen. Also ich hätte gern die Haare und das Gehalt, aber ich würde nicht den Kanzler interviewen wollen oder als Promi zur Zahnreinigung. Was man sich bei Linda auf jeden Fall abgucken kann, ist sich selbst nicht so ernst nehmen, finde ich. Sich auch nicht so wichtig zu nehmen. Ich glaube, das ist nämlich immer hilfreich. Man selbst denkt immer, alle gucken auf einen und urteilen oder reden, lästern über einen, denken Tage noch später drüber nach, wenn man irgendwas Peinliches gemacht hat. Aber so ist es ja nicht. Das ist ja nur ein Moment und danach ist es ja meist schon wieder egal. Nur einem selber nicht. Und ich glaube, da ist Linda relativ entspannt. Es war super toll, dass du mit uns gesprochen hast, liebe Linda, falls du zuhörst. Ihr solltet übrigens alle ihre Sendungen gucken, ihre Bücher lesen und vor allem ihrem Insta-Account folgen, weil ich finde, sie ist sehr witzig und selbstironisch und sie ist auch so normal. Gestern hat sie einen Salat gepostet, Steffi. Kein Selfie aus dem Jacuzzi oder vom roten Teppich, ein Salat mit Tomaten.
Sind das nicht eher immer Leute gerade von ihrem Format, also sehr schlank, die dann immer Pizzen, Pasta und frittierte Snickers posten?
Stimmt.
Ich habe übrigens mal Matthias Obtenhövel zu einer sehr frühen Zeit kennengelernt.
Zu einer sehr frühen Uhrzeit oder als es ihn noch nicht so lange gab?
Uhrzeit, ihn gab es auch schon deutlich länger als mich, also der Biologie geschuldet, aber da war er noch nicht so ganz bekannt. Okay. Aber er hat sich Kontakt verschafft und war richtig genervt, dass ihn alle immer ansprachen auf einer Party, aber er stand leider vor dem Kühlschrank.
Das ist ganz schlecht. Das auch als Tipp für Leute, die schüchtern sind, nicht auf einer Party, nicht vor dem Kühlschrank und nicht vors Klo, ja. Weil da kommen Steffi und ich, wenn wir aus Gruppen raus wollen.
Schöne Grüße.
Kommen wir zu deinem Flexperten.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist Dr. Michael Bohne.
Der Klopfer.
Der hat sich die Klopftechnik ausgedacht, da kommen wir später auch nochmal zu. Und der coacht Leute, richtige Profimusiker oder halt auch Sportler oder Manager, die eigentlich gewohnt sein müssten, auf die Bühne zu gehen, aber denen komplett die Sicherung durchbrennen, soweit es soweit ist. Meine erste Frage an Dr. Michael Bohne war: Haben das denn alle? Sind denn alle schüchtern und haben solche Versagensängste? Und ich möchte vorwegnehmen, wenn ihr den Ton gleich hört, das ist keine erotische Erleuchtung, die ich da hatte. Es ist einfach nur ein Ausruf des Erstaunens.
Oh, jetzt bin ich aber angespitzt. Ja.
Nein, das hat nicht jeder. Oh. Beziehungsweise in den meisten Kontexten hat das nicht jeder. Also es gibt, ich sag mal so, ganz viele Menschen können das haben. Es gibt so Untersuchungen, die sagen, ungefähr 80% der Menschen fühlen sich unsicher, unwohl oder sind gestresst, wenn sie im Aufmerksamkeitsfokus einer Gruppe stehen. Also wenn sie von anderen angeguckt werden. Und es gibt, und das ist oft kontextabhängig. Es kann sein, dass das in dem einen Kontext, zum Beispiel Schule, Stress macht, wenn die anderen mich angucken, während das in einem anderen Kontext, Sportverein oder Musik oder so, gar keinen Stress macht. Es gibt Leute, die lieben den Mittelpunkt. Was aber dann nicht heißt, dass die nicht vielleicht irgendeinen anderen Kontext haben, wo die dann auch gestresst sein könnten.
Also selbst Donald Trump ist vielleicht verunsichert, wenn er zum Beispiel einen Schokowuppi bestellen muss.
Oder in die Sauna geht. Ja, das macht Sinn für mich. Also wenn man in irgendwas gut ist, fühlt man sich in dem Umfeld vielleicht sicherer.
Genau. Und es ist ja auch schon mal beruhigend, dass das alle haben. Also
80%.
In irgendeiner Schattierung.
Kennst richtig. Du jemanden von den anderen 20%? Kennst du so jemanden, wo, also ich habe das Gefühl, ich kenne niemanden, der so in die Welt geht und sagt, was bin ich geil.
Doch, ich habe schon jemanden in meinem Umfeld, der zumindest so tut, als ob. Ich glaube,
kenn ich den? Sprechen wir gleich drüber?
Ja, aber der tut nur so, als ob, und ich weiß, dass das nicht funktioniert. Aber ich glaube, auch das ist natürlich eine Strategie, damit umzugehen.
Ah, ich bin ganz gespannt, wer es ist und wann dein Röpser kommt. Okay.
Ja, da weiß ich gar nicht, ob der noch den Weg nach oben findet.
Nee, aber die Leute bleiben doch jetzt extra natürlich zum Schluss dran. Mein Gott.
Die Frage ist ja, muss das denn so bleiben, das mit der Schüchternheit? Ist Schüchternheit Gott gegeben? Ist das genetisch? Oder ist da irgendwie noch ein bisschen Spiel drin?
Also es gibt sicherlich Typen, die generell es nicht mögen, beobachtet zu werden, wenn sie sprechen. Das gibt's schon auch, ne? Und die Frage bei Schüchternheit ist immer so, das klingt so stabil festgelegt, als wäre da gar nichts dran zu verändern. Und natürlich bei all diesen psychischen Themen, die wir so kennen, gibt es immer auch einen gewissen Grad an, also mal, erblicher Disposition. Aber die Frage ist dann noch wichtiger, wird diese Disposition sich zeigen oder nicht? Also werden die Gene angeschaltet oder abgeschaltet bleiben? Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen finde ich wichtig, egal wie ich mich benenne, selbstunsicher, schüchtern, sozialphobisch, man kann an jedem Zustand was verbessern und dran arbeiten.
Muss halt nur wollen. Ne? Gibt ja Leute, die sind völlig fein mit sich und die sagen, oh gut, ich muss sowieso keine Reden halten, ist mir wurscht.
Es kommt ja auch aufs Umfeld an oder auch auf den Job. Ne? Also wenn du schüchtern bist und du arbeitest vielleicht in einem Theater, in der Requisite oder so, du bist irgendwo, wo du nicht viel Publikum hast, dann hast du ja auch gar keine Not, das zu ändern, wenn es dich im Alltag nicht so beeinträchtigt.
Ne? Genau, und wir sind nochmal beim Thema funktionale Inkompetenz. Siehe Folge Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Man hat es sich einfach an dieser Ich-bin-schüchtern-Blase ganz gemütlich gemacht und weiß, okay, die anderen, die kann wissen ich vorschicken das, und die machen das dann für mich.
Guter Tipp. Merke ich mir.
Gerne. Nochmal zurück, auch was mir bei Linda eingefallen ist, ob sie vielleicht ihre Unsicherheit auch damit kompensiert hat, sich auf den Weg auf die Bühne zu machen. Also, dass man sagt, okay, ich gehe da jetzt volles Fund rein und ich mache genau das Gegenteil von dem, was mir naturell wäre und ich strebe auf die Bühne.
Das gibt es. Es gibt sicherlich die Kontraphobischen, nennt man die ja, ne? Die eigentlich Angst haben und sich dann immer wieder selbst beweisen, ich kann das. Ich kenne mehrere Stotterer, die wirklich ganz, ganz große Schwierigkeiten hatten, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Die haben ihr Stottern überwunden und dann gehen die dann auf einmal auf eine Bühne als Speaker oder als irgendwas, als Professor oder sowas. Das gibt's auch, aber es gibt auch die Leute, die eben da mal Auftrittsstress oder Lampenfieber haben und es total vermeiden, aufzutreten. Wodurch ja verhaltenstherapeutisch gesehen die Vermeidungsangst kommt und die Angst immer größer werden kann. Dann denkt mein Körper ja, oh, bin ich froh, das muss ich jetzt nicht machen. Bin ich erleichtert? Das wäre ja gefährlich geworden. Und das ist quasi das Belohnungssystem, was dann anspringt. Und mein Nervensystem sagt mir dann, Mann, gut, dass du das gelassen hast, weil das wäre ja ganz gefährlich geworden. Also gehe ich eigentlich in eine völlig falsche Richtung, wenn ich vermeide.
Gibt es was, was du trotzdem vermeidest, obwohl du weißt, dass es besser wäre für dich, das zu tun?
Muss ich kurz...
Ich kann in der Überbrückung mal was sagen. Ich habe mich da in mich reingefühlt.
Ja.
Und es gibt beruflich etwas, wo ich mich einfach sträube, wie ein Hund, der bei Regen aus der Tür gezogen wird.
Umfragen.
Genau.
Ich hasse es.
So Umfragen, vielleicht muss man es ein bisschen erklären, da wird man auf die Straße geschickt und muss die Leute fragen, wie oft wechseln sie ihre Bettwäsche oder sagen sie mal, wie sie sich freuen, dass das Wetter jetzt besser wird.
Oder haben dicke Menschen besseren Sex als schlanke Menschen? Das musste ich mal fragen.
Oh Gott.
Du kannst nur verlieren.
Ich finde, da übernimmt Charme. Das ist nicht einfach nur Schüchternheit, weil das ist einem inhaltlich so wahnsinnig unangenehm, diese Tätigkeit.
Absolut.
Und man hat auch immer das Gefühl, man unterbricht Leute bei einer sinnvollen Tätigkeit für diesen Quatsch. Das tut mir leid und da möchte ich mich entschuldigen. Ich würde ehrlich gesagt auch eher irgendwie ein Leberwurstbrot essen und denen mal ein Durchgekautes zeigen, als sie das zu fragen.
Ich auch. Ja, absolut. Aber du glaubst, aber meinst du das im Sinne von, eigentlich müsstest du das aber öfter machen, weil dann würde dich das positive Erlebnis belohnen und dir zeigen, Mensch, Steffi, war auch gar nicht so schlimm?
Nee, das ist meine große Ausnahme. Ich nehme den Tipp von Herrn Bohne komplett an. Ich finde das richtig, weil ich glaube, dass man sich selber belohnt, indem man aus der Komfortzone rauskommt. Das ist, glaube ich, ein gutes Gefühl. Aber nicht dabei. Das ist meine Ausnahme. Das kann ich nicht.
Ich hatte mal eine Zeit, gar nicht ungeschminkt das Haus verlassen habe. Und dann habe ich mich mal so motiviert und dachte, ich mache das jetzt mal. Ich gehe ungeschminkt zur Arbeit. Vielleicht sagen dann ja Leute, du siehst super aus. Leute haben aber nur gesagt, oh, bist du krank? Hast du schlecht geschlafen? Geh doch nach Hause. Das war jetzt nicht so eine Korrektiverfahrung für mich. Da habe ich mir am nächsten Tag dann doch wieder den Concealer unter das Auge geballert, damit ich mir keine doofen Sprüche anhören muss.
Aber ich finde es mutig.
Ja, fand ich 2 Tage auch, aber ich wurde bestraft.
Ja. Komm mal nachher nochmal drauf. Ja. Es muss nicht immer von Erfolg gekrönt sein, wenn man sich mal überwunden hat. Leider. Ich komme nochmal drauf zurück. Also wenn man immer in der Komfortzone bleibt und nie was macht, für das man seine Schüchternheit überwinden muss, dann hat das Leben relativ wenig Lametta. Ist zumindest so mein Gefühl. Erst wenn man sich überwunden hat, dann bekommt man auch so ein richtiges Glücksgefühl. Und das sagt auch Dr. Michael Bohne.
Ich meine, das Leben erwartet von uns ja auch sowas. Wenn man jetzt in einer Welt leben würde, wo man gar nicht auftreten muss, gar nicht performen muss, wäre das ja nicht so schlimm. Aber es gibt viele Menschen, die bleiben hinsichtlich ihrer Lebenszufriedenheit, ihres Glücks und ihres Erfolgs unter ihren Möglichkeiten, weil sie an ihren Lampenfieber, ihren Auftrittsstress oder ihre Schüchternheit nicht rangehen.
Was sind die Gründe? Wie entsteht diese Schüchternheit und so eine Versagensangst und was kann man dagegen tun? Ne? Da gibt es erstmal so ein paar Fragen, die man sich stellen muss und wo man ansetzen kann.
Und das Wesentlichste vermutlich auch ist das Selbstwertgefühl. Wie bin ich quasi hinsichtlich meines Selbstwertgefühls aufgestellt? Also halte ich mich für wertvoll, für liebenswert, für nett, für attraktiv, für klug genug, um diese Herausforderung anzugehen? Oder entwerte ich mich selbst? Und das sehe ich bei ganz vielen Leuten, also fast allen würde ich fast sogar sagen können, die Auftrittsstress in einem Kontext haben. In dem Moment, in dem Kontext haben die irgendwelche Selbstwerträuber, nenne ich das immer. Wenn man es dann schafft, diese Selbstwerträuber in Selbstwertspender zu transformieren, dann auf einmal sieht die Welt komplett anders aus in dem Kontext. Ne?
Ich fasse das mal zusammen. Wenn du jetzt ohne Schminke rausgehst und dann kriegst du halt nicht das Feedback, das du gerne haben möchtest. Du bist aber nicht nur deine Schminke. Du musst dir auch noch andere Selbstwertspender suchen. Du bist ja nicht nur Anne, die immer schön geschminkt ist. Du bist ja auch die Anne, die lustig ist und die klug ist und die sich in Musik auskennt, die dicke Titten hat oder so. Ich hatte das Gefühl, du pennst mir sonst weg. So, also sprich, das Selbstwertgefühl darf sich nicht auf deine Kernkompetenz konzentrieren. Du musst wissen, ich kann das gut, was ich jetzt mache, aber ich kann auch noch andere Sachen gut. Und wenn ich jetzt darin fehle, ist es nicht so schlimm.
Ja, aber ich denke dann in dem Moment sehen die Leute nur die müden Augen, ne, und sehen, oh, da ist kein Concealer drauf. Dann stellst du ja auch nicht hin und sagst, aber guck die Titten mal an. Das machst du ja nicht.
Ja, aber du kannst dann nach Hause gehen und sagen, okay, ungeschminkt ist nicht mein Ding, ganz offensichtlich. Aber ich kenne mich auch gut in Musik aus und ich bin auch sonst
fertig. Nein, ich verstehe schon, wohin es geht, ja.
Also Michael Bohner hat mir auch so ein kleines Beispiel gegeben, das mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt hat, wie das funktioniert mit den Selbstwerttöpfen, aber hör mal selber.
Also ich kenne eine Musikerin aus einem großen Orchester, die immer sagte, sie hatte immer so lange Stress, bis sie ihr erstes Kind bekam. Und dann ist ihr klar geworden, ich bin nicht nur Musikerin, jetzt bin ich auch Mutter eines tollen Kindes. Und das hat bei ihr schlagartig die Stresslevel reduziert. Sowas ist ja interessant, das ist automatisch da so gekommen.
Ich kann kein Kind kriegen, nur damit ich ungeschminkt aus dem Haus gehe.
Und ich will auch ganz ehrlich sagen, bei mir hat es das Stresslevel schlagartig
erhöht. Irgendwann verdoppelt und verdreifacht. Na, was ich so interessant finde zum Thema Musikerin aus dem Orchester und auch bei Musikern, da denke ich, bei Konzerten zum Beispiel, die können ja was, sonst wären sie ja nicht Sänger oder Sängerin geworden. Und wenn Menschen Tickets kaufen für ihre Konzerte, dann sind da ja auch schon mal, würde ich vermuten, fast ausschließlich Menschen, die ihnen gut gesonnen sind. Und weil Boni ja vorhin meinte, dass es ganz oft aufs Umfeld ankommt, ob man schüchtern ist oder nicht. Und wenn man gut in Karate ist, ist man beim Karate gar nicht schüchtern und so. Würde ich beim Musiker immer denken, na, aber wenn du singst oder dann Geige spielst oder so und du weißt, das ist ja mein Ding, das kann ich. Und die Leute hier auf dem Konzert, die haben Geld bezahlt, um mich Geige spielen zu hören, dann denke ich immer, dann kann es doch so schwer nicht sein. Ja,
wahrscheinlich siehst du aber auch den Kritiker, derjenige, der das Konzert verreist. Oder
und die Mutter in der ersten Reihe.
Die Mutter in der ersten Reihe. Also man sieht doch dann nur das Schlechte. Die Logik setzt ja aus.
Ja.
Es gibt noch einen ganz interessanten Effekt, den man in solchen Extremmomenten des Lampenfiebers entdeckt hat.
Die Leute, die da Stress haben, und sei das jetzt Musik oder woanders, ne? Die sind in dem Moment, haben die nicht das Erleben, dass sie so alt, so erfahren, so kompetent sind, wie sie sind, sondern die fühlen sich innerlich geschrumpft, kleiner als sie sind. Da kann eigentlich jeder, der das jetzt so hört, mal sich dran erinnern, als ich da so aufgeregt war, habe ich mich da so alt gefühlt, wie ich wirklich bin, oder ein paar Jahre jünger. Und das passiert, und bin ich vielleicht 16, fühle mich aber gerade wie 13. Das nennt man Altersregression, also sich innerlich kleiner, jünger fühlen, als man ist. Und das Gehirn weiß in dem Moment nicht, ich bin ja 16, ist alles easy hier, sondern das Gehirn denkt in dem Moment, ich bin 13. Ich habe ein paar Chefärzte gecoacht, die haben sich nicht wie Kinder gefühlt, aber die haben sich so 5, 8 Jahre jünger gefühlt und da waren sie noch Assistenzärzte. Und als Assistenzarzt habe ich natürlich nicht so ein Standing wie als Chefarzt. Von daher kann auch sowas passieren. Und dann ist die Gegenmaßnahme im Grunde ganz einfach, indem ich mir wirklich klar und bewusst mache, ey, ich bin 16, ich bin bald 18, ich kann bald Führerschein machen. Das hilft oft sofort.
Altersregression heißt das?
Finde ich wahnsinnig nachvollziehbar. Ich verhalte mich sogar dann so, als wäre ich kleiner und jünger. Diese Altersregression, die übernimmt so meinen ganzen Körper. Also ich merke, dass meine Körpersprache auch so wird, als wäre ich kleiner, aber direkt wahrscheinlich Kratzeis, Hunger oder so. Aber so, ich kann mich
Ich krieg das so richtig. Und Brattee in der Hand. Ich werde mal drauf achten.
Ganz wichtig, was man der Schüchternheit auf gar keinen Fall entgegensetzen sollte, ist ganz besonders doll gut abliefern wollen.
Viele wollen gut sein. Und das klingt ja erstmal plausibel, dass man gut sein will, ist aber einer der größten Risikofaktoren. Denn wenn ich gut sein will, habe ich innerlich Druck gemacht. Und dann muss ich gut sein. Und dann habe ich die Messlatte relativ hoch gehängt, habe aber noch keinen Funken Leistung gebracht. Das stresst eigentlich meistens. Deswegen wäre es da besser, nicht auf Leistung fokussiert zu sein, sondern auf den Inhalt. Freue ich mich jetzt über die Inhalte und das zu berichten, oder ich freue mich auf das Musikstück, das klingt aber auch so toll, oder wenn ich mich mit jemandem treffe bei einem Date, nicht andauernd auf mich selbst zu glotzen, sondern zum Beispiel neugierig am anderen zu sein. Das ist ja viel interessanter, als da sich selbst zu präsentieren, wie so eine Verkaufsveranstaltung. Ne?
Gelingt dir das beim Date?
Achso, ich wollte gerade sagen, mir gelingt das überhaupt nicht, weil das ist ja leider auch so ein relativ natürlicher Drive, den man hat, dass man gerade bei Dingen, wo man aufgeregt ist, gut sein will. Meist ist man ja aufgeregt, weil es einem wichtig ist und weil man überzeugen will, weil man zeigen will, ich kann das. Und so.
Weil man sagen will, lieb mich.
Die meisten Leute, die gestresst sind in der Öffentlichkeit, wollen gut gefunden werden. Und damit habe ich dem anderen im Grunde die Deutungsmacht über mich gegeben. Der hat die Fernbedienung für mich in der Hand und dann zappel ich sozusagen an seinen Fäden. Für mich ist es existenziell wichtig, dass ich mich gut finden kann. Und dann ist es ein Stück weit auch egal, wer mich scheiße findet, sag ich mal, auf medizinisch ausgedrückt. Wenn mich einer scheiße findet, dann ist es eben auch nicht meine Zielgruppe. Dann ist der nicht gut für mich.
Ich gebe ihm 1000% recht, aber da müsste die Techniker-Krankenkasse mir noch ein paar Jahre Therapie zahlen. Ich an den Punkt, also das ist ja der Wunsch von uns allen, dass einem egaler ist, was die anderen denken und dass man sich denkt, ich finde mich super. Das ist eine Lebensaufgabe. Einfach,
ja, aber wir helfen dir jetzt noch ein bisschen.
Ja.
Die akuten Symptome, wenn man schüchtern ist, Versagensängste hat, Lampenfieber, was passiert denn da?
Hoher Puls, schnelle Atmung, Mund ist trocken vielleicht, oder ich kann nicht mehr so Grauschattierungen denken, ich denke nur noch schwarz-weiß, ich zitter vielleicht auch, mein Körper zittert. Das sind übrigens alles biologisch gesehen hochsinnvolle Reaktionen unseres Körpers, weil mein Gehirn denkt, ich bin in Gefahr. Und dann sagt das Gehirn, pass mal auf, ich mache jetzt ganz viel Blut in deine großen Muskelgruppen, damit du zuschlagen oder weglaufen kannst. Fight-or-Flight-Reaktion nennt man das ja auch. Und dann ist natürlich klar, wenn ich viel Blut in den großen Muskelgruppen habe, dann ist die Feinmotorik abgeschaltet und ich zitter dann eben auch, weil meine großen Muskeln wollen jetzt was machen, zuschlagen oder weglaufen. Und ich muss dann auch nicht kompliziertes Zeug denken können in dem Moment. Ich muss einfach weglaufen können in dem Moment. Ne?
Das klingt wie bei Fight Club alles.
Hast du nicht auch mega Bock, einfach nicht zu fragen, darf ich mal vor, sondern einfach so die komplette Kassenschlange oder die Quengelware Box
mit so einem Roundhouse-Kick wegzutreten?
Oder hier, Schabletten!
Jetzt komm ich!
Ich zahle jetzt die Schabletten, verdammte Axt.
Mega ich bin Bock. Heute zwischendrin so wahnsinnig laut. Es macht mich selber wütend. Nee. Ich finde immer, doch, weil ich bei Podcasts, wenn ich so zum Einschlafen Podcasts höre und dann werden die zwischendrin laut. Olli Schulz und Jan Böhmermann machen
wenn,
das
wenn
gerne.
Wenn Olli mal. Aufhört zu rauchen.
Wenn Olli mal nicht raucht. Und dann werde ich immer wach, macht mich das wütend. Falls ihr mit uns gerne einschlaft, entschuldigt, ich setze die Einschlafstimme auf, ihr süßen Mäuse, macht mal die Augen zu.
Jetzt gibt es nämlich eine Anstrengungsregulationstechnik.
Oh.
Also das, was Linda macht mit dem Atmen,
ja.
Das soll man, kann man machen oder anderes hier.
Es gibt ganz viele verschiedene Ansätze. Ich finde die Klopftechniken am besten, weil man die selbst machen kann. Und weil die eben, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch ganz sehr gute Studien zu, weil die enorm hohe Wirkfaktoren, also Wirkstärken haben. Und das ist auch das, was ich klinisch sehe. Wenn Leute Angst haben und die machen dann so ein paar Durchgänge, diese Klopftechnik an sich auszuprobieren, das geht oft so schnell, dass die Angst sich da auflöst und runtergeht. Das ist schon erstaunlich.
Ich will nicht verschweigen, es ist eine eigene Technik. Insofern ist er natürlich Fan davor.
Das ist angetan.
Allerdings fahren da auch einige ganz gut mit. Also relativ viele Prominente haben schon geklopft. Linda hat auch schon mal geklopft,
okay.
Hat er erzählt. Deshalb, Dr. Michael Bohne, wie funktioniert das? Anne will es schon seit einer Dreiviertelstunde.
Ich habe schon das Hemd aufgemacht, weil ich denke, dass ich jetzt gleich... Ich gehe davon aus, dass ich mir so auf die Brust klopfen muss. Aber vielleicht ist auch Quatsch. Er soll es erzählen.
Die Klopftechnik funktioniert im Grunde so, dass während wir in der Angst sind, während wir einen Stress erleben, stimulieren wir sozusagen über Klopfen verschiedener Punkte an der Haut, also so Akupunkturpunkte. Darüber stimulieren wir sozusagen oder jagen wir ganz viele Informationen zum Gehirn hoch und dadurch wird sozusagen die Emotionsverarbeitung im Gehirn verändert. Und zwar reduziert. Das Interessante ist, dass wir das als Föten im Mutterleib schon machen. Ab der 16. Schwangerschaftswoche berühren sich Föten im Mutterleib immer wieder im Gesicht und am Kopf. Und dann hat man das mal systematisch untersucht und hat festgestellt, dass das überhaupt nicht zufällig ist, sondern die Selbstberührungsrate im Uterus korreliert mit dem Stressgrad der Mutter. Das hat der Haptikforscher Martin Grunwald in Leipzig auch festgestellt, dass wir uns beruhigen können durch Selbstberührung. Und das wird im Grunde bei dieser Klopftechnik systematisiert.
Kannst du ein Video davon angucken und das Hemd direkt wieder zu?
Knöpfen, weil viele beruhigen sich bei Selbstberührung. Das wollte ich nochmal aus einer anderen Perspektive mal beisteuern.
Es sind die Finger, die du klopfen musst. Und zwischen den Fingern die Handkanten und die Stirn. Aber dazu gibt es ganz viele Videos im Internet. Ja. Kann man ganz einfach googeln. Und kostet auch nichts. Kann man selber mal bei sich ausprobieren. Ich glaube, ein bisschen klopfen kann ich
schaffen. Also es ist nicht dieses Wolf of Wall Street-mäßige, wo man sich so krass auf die Brust klopft und dabei so martialische...
Du musst ja überlegen, das machen ja auch viele Sportler, bevor sie auf die Kampfbahn gehen oder auf den Fußballplatz oder so. Kannst du dir ja vorstellen, was da los wäre, wenn sich alle so klopfen würden wie... Wer ist da nochmal?
Leonardo DiCaprio. Ja. So.
Eins noch abschließend. Es kann ja auch mal sein, dass ihr euch zu was überwindet. Ich habe es schon gesagt. Zu was auch immer. Und dann geht der Bums trotzdem in die Hose. Macht nichts.
Na, die Überwindung der Angst ist ja immer schon per se eine gute Erfahrung eigentlich. Sie können nur alles, was sie können, dann zeigen. Und ob das dem Gegenüber gefällt, das ist eine ganz andere Geschichte. Und übrigens finde ich nochmal wichtig bei diesen ganzen Bewerbungsverfahren, dass ich mir auch überlege, will ich da arbeiten? Will ich da hin? Es gibt so blöde Unternehmen und so doofe Orchester, da möchte man nicht arbeiten.
Ich habe das mal hinten dran gelassen, weil ich finde den Perspektivwechsel immer ganz gut. Man möchte immer gern gehabt werden, aber man vergisst oder man verliert komplett aus dem Blick, dass man ja das da auch gern haben muss.
Ja.
Da sind wir, glaube ich, schlecht drin.
Ich auf jeden Fall.
Wir würden alles machen, nur damit uns jemand sagt, ich finde dich nett.
Finde ich klasse, komm her, lass dich mal drücken.
Ja, richtig. Vielen Dank, Dr. Michael Bohne. Und vielleicht seht ihr mich ja demnächst auf dem Elternabend der 8. Klasse. Bevor ich mal frage, was das neue Lüftungskonzept so sagt, dass ich erstmal anfange,
die Stirn zu klopfen.
Weiß ich nicht, probier's auf
jeden Fall. Guck mal, ich klopfe dich mal ab jetzt gleich. Nach dem Fazit.
Ich wollte noch kurz sagen, wenn ihr im Internet unterwegs seid und nach Klopftechniken von Dr. Michael Bohne sucht, dann schreibt uns doch mal eine E-Mail.
Ja, lasst doch mal eure Hand ausrutschen. Genau.
Dass wir immer schön in Kontakt bleiben. Ne?
Und abonniert diesen Podcast. Wir werden euch zu Dank verpflichtet.
Und das ist das Fazit.
Wie so oft und quasi Dauergast in diesem Podcast, Humor ist auch bei Schüchternheit die beste Medizin.
Echte Glücksmomente gibt es nur außerhalb der Komfortzone.
Wenn zu viel aufregendes, stressiges, Unschüchternes ansteht, dann einfach mal im Drogeriemarkt erden, normale Sachen machen und ablenken.
Überlegt euch, was sind eure Kompetenzen? Was könnt ihr noch gut, außer das, was ihr gerade abliefern müsst? Dann wird euch klar, auch wenn ich hier gleich einen Riesenbock schieße, bin ich immer noch ein richtig super Typ.
4-7-8 Atmung, einfach mal ausprobieren. Atmung kann ja angeblich zaubern. Geht's wieder? Du bist ja fast erstickt. Hast du zu viel auf den Kehlkopf geklopft?
Also alle Körperfunktionen bahnen sich jetzt hier.
Ja, oh Gott, hoffentlich nicht alle. Wir sind gleich fertig, ich reiße hier noch kurz 5 Minuten am Riemen.
Wenn ihr aufgeregt seid, fühlt ihr euch oft ein paar Jahre jünger und damit irgendwie der Situation nicht gewachsen. Macht euch immer klar, sagt euch das laut vor, wie alt ihr wirklich seid.
Das sogenannte Hochstapler-Syndrom, das kennen sogar Leute wie Linda Zervakis. Also es ist nicht jeder besser als ihr und euren Job oder euren Erfolg werdet ihr im Zweifel schon zurecht haben.
Ja, und wir wollen alle immer gern gehabt werden, aber die Wahrheit ist so simpel wie einleuchtend. Wer euch nicht mag, der muss sich leider gehakt legen.
Und klopft euch mal schön durch, auch gegenseitig. Das kann ja auch das neue Umarmen sein, sich zart mit den Fingerspitzen auf die Stirn klopfen, als Zeichen von, ich bin für dich da, ich klopf dich runter. Komm, klopf dich runter.
Ich wollte noch kurz sagen, wir haben doch so ein recht umfangreiches Feedback zur Wohnungsfolge bekommen. Wir haben uns sehr gefreut, unter anderem von dem Bürgermeister von Uetze.
Genau.
Es heißt übrigens Uetze, ich habe extra in der ARD, in der ARD-Aussprachedatenbank geguckt.
Uetze klingt ein bisschen feiner, finde ich. Aber gut.
Uetze, ja vor allen Dingen da im Raum Hannover, da sind die Leute ja immer sehr penibel. Es gibt doch auch Missburg oder Miesburg. Sind sie ja schnell auf der Zinne. Ich habe extra nachgeguckt, das heißt Uetze. Und der Bürgermeister von Uetze hat dir geschrieben.
Genau, der hat sich bedankt für die Tipps, die wir, beziehungsweise vielmehr Oliver Leisse, kleineren Gemeinden gegeben hat und den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, wie man das Image des Dorfes so ein bisschen hochpetern kann. Und er hat auch schon so ein paar Upgrades für den schönen Ort im Herzen Niedersachsens, für Uetze in Planung. Zum Beispiel, was hat er geschrieben? Ein On-Demand-System für so eine Verbindung zur S-Bahn nach Hannover. Gibt es. Beheizte Freibäder gibt es auch in Uetze. Das gibt es das ja kaum noch, Stefanie.
Das gibt es ja nirgendwo.
Und 50 Windräder hat er auch noch aufgezählt. Hallo.
Hast du denn den Immobilienmarkt von Uetze jetzt schon mal durchgearbeitet?
Nee, das nicht. Ich habe aber einmal geguckt, wie weit das zu pendeln wäre, Hamburg-Uetze. 2:50 hat die Karte mir gesagt. Das ist mir ein bisschen, das ist mir ein Stück zu weit. So schön kann Uetze gar nicht sein. Aber wir haben uns sehr, sehr gefreut über diese Nachricht vom Bürgermeister von Uetze in Niedersachsen. Uns hören wichtige Leute, Steffi. Uns hören wichtige Leute. Jetzt haben wir uns vorhin ja schon im Thema Umfragen völlig verloren, sind da völlig geirrlichtert. Dabei ist uns durchgegangen, dass es ja jemanden gibt, der das für uns erledigt. Fritz Schäfer, nämlich der Host von Dumm gefragt.
Fritz, falls du zuhörst, wir haben direkt mal eine Idee für eine neue Folge, die wir dir mit auf den Weg geben können. Wie war es noch? Was hast du vorhin gesagt?
Haben dicke Menschen besseren Sex?
Also wenn das noch nicht gemacht hat, kann ich mir fast vorstellen.
Unangenehm.
Und von meiner Seite natürlich noch, wie oft wechseln sie ihre Bettwäsche, wenn du das mal fragen
könntest.
Wie
oft wechselst du?
Oh, ja, also mindestens alle 2 Wochen.
Ich auch. Ja,
cool.
Okay.
Ja, das ist doch gut.
Mehr zusammenschlafen.
Das ist doch schön.
Schön.
Aber ich weiß auch nicht, ob das eine ganze Folge trägt, ehrlich gesagt. Gut, aber er hat schon eine ganze Menge Fragen gestellt, die ich auf der Straße nicht so gerne stellen würde. Aber die Leute kommen ja auch zu ihm. Zum Beispiel, sind Blondinen dümmer? Haben Raucherinnen immer gelbe Zähne? Und sind Hauptschüler wirklich nicht so besonders klug?
Es gibt ja super viele Klischees, Vorurteile und Fragen, die sich halt niemand traut zu stellen. Bei Dumm gefragt geht es aber genau darum, weil Fritz ist mutig, der fragt schön dumm nach, damit ihr das nicht machen müsst. Hört mal rein, es ist wirklich die beste Zeit, Neues zu entdecken. In meinem Podcast-Feed ist gerade nicht so viel los, in eurem vielleicht auch nicht, weil alle sind ja auf Mallorca, sind alle auf Mallorca. Die Big Player, Steffi, sind alle auf Mallorca.
Das stimmt. Mein Podcast-Feed, ich gucke immer rein und dann denke ich so, ah,
immer noch nichts Neues.
Meine eigene Podcast-Folge.
Ach, die anderen machen doch Urlaub schön.
Mag ich gar nicht hören.
Also es ist ein guter Zeitpunkt, um Fritz Schäfer mal eine halbe Stunde zu geben. Dumm gefragt kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in unserer Heimat-Audiothek, der ARD-Audiothek.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Es geht um Schmerzen, es geht um Müdigkeit. Es geht um Hunger und Juckreiz. Das alles gilt es zu vermeiden. Deshalb stellen wir uns im nächsten Flexikon unseren Grenzen. Und die liegen ja offensichtlich bei jedem woanders. Also wenn ich mir den Bauch am Bügeleisen verbrenne, weil ich noch kurz übers T-Shirt gehe, bevor ich los muss, das merke ich gar nicht.
Ich merke es auch nicht.
Wie Hornhaut am Bauch.
Wenn ich mich am Backofen verbrenne, ne? Dann merke ich das erst, wenn mich jemand darauf hingewiesen hat. Eine riesenoffene, sipschende Fleischwunde habe ich da, merke ich nicht. Aber ich sage mal so, wenn hier eine nicht namentlich genannte Person aus meinem engeren Umfeld ein Bistro-Baguette aus dem Backofen nehmen möchte, dann nur in feuerfester Wäsche. Also so ja, stimmt.
Nur so Leute, die so ein Sonntagsbrötchen nicht anfassen können, wenn es bei 150 Grad aus dem Backofen
Was
kommt.
Was ich mit diesem Beispiel nur benennen wollte, war, dass dieses Schmerzempfinden, Hitzeempfinden doch sehr unterschiedlich gelagert ist. Oder man erinnere sich an diese, oder man sieht das auch öfter, diese Teenager, die sich im Christina Aguilera Memorial Outfit bauchfrei im Februar an eine S-Bahn-Tür klammern, während du dann, also gerade du, Anne Radatz, ein halbes Kaninchen über die Hüften gelegt hast, weil dir so kalt ist.
Ich stecke mir manchmal im Winter Wärmflaschen in die Hose. Das sieht unvorteilhaft aus, aber es wärmt ungemein. Mir ist scheißegal, wie es aussieht, wirklich. Aber mit 17 bin ich auch noch rumgelaufen wie Christina Aguilera in Dirty.
Siehste. Aber Schmerzgrenzen lassen sich auch ein bisschen ausdehnen. Und da müsst ihr auch nicht mehr so doll frieren oder mit einem eingerissenen Nagel im Bett bleiben. Und vielleicht auch nicht mehr kratzen, wenn ihr von einem Schwarm Mückinnen übermannt werdet.
Wir tauchen ab mit euch in die Welt des Extremsports, des Buddhismus und der Medizin. Und wir heilen euch. Nicht weniger als das ist unser Ziel. Wir heilen euch schon in 2 Wochen in der Flexikon-Sekte. Das klingt ein bisschen so, oder? Wir heilen euch.
Die Schwestern unserer Flexikanerin.
Die Schwestern unserer lieben Flexikanerin. Das seid ihr. Oh, Schwester Ursel hat sich gemeldet, ne?
Schwester Ursula folgt mir jetzt und hat als erstes mein Bikini-Foto geliked.
Ursel, Ursel.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.